Direkt aus Europa, Nummer 309, Seite B.
Vor wenigen Sekunden war es 9 Uhr.
Bayern 2, Radiowissen.
Lernen im Wandel, das ist unser Thema heute im Wissensmagazin am Freitag. Am Mikrofon Leslie Rowe.
Radiowissen.
Das Wissensmagazin am Freitag.
Zeigt am Unterricht stets Interesse und arbeitet gerne mit. Auch bei schwierigen Aufgabenstellungen gab sie nicht auf.
Bei Unklarheiten fragte sie nach und konnte sich so den Unterrichtsstoff aneignen. Das Betragen war vorbildlich.
Welcher Schüler träumt nicht wie diese beiden bayerischen Mädchen von solchen Beurteilungen? Heute ist es wieder soweit. Es gibt die großen Zeugnisse und danach noch etwas Besseres. Große Ferien. Grundschüler in Bayern bekommen dieses Jahr zum ersten Mal neue Jahreszeugnisse. Darin stehen zusätzlich zu ihren Noten in den einzelnen Fächern auch sogenannte Leistungsbewertungen von Konfliktverhalten, Motivation über Kommunikation bis hin zu Lern- und Arbeitsweise des Kindes. Alles wird dort erfasst. Neu ist auch, dass es jetzt schon in der zweiten Klasse die ersten Noten gibt. Ergänzt werden die durch Aussagen zum Lernfortschritt bzw. Förderbedarf des einzelnen Kindes. Renate Wehrisch hat mit Zeitzeugen gesprochen, die sich erinnern, wie anders sie denn so war, ihre Schulzeit in Bayern.
Nicht nur der inzwischen verstorbene Volksschauspieler Toni Berger hat den Rohrstock zu spüren bekommen, sondern fast alle bayerischen Kinder, die vor den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts die Schulbank drückten.
Offiziell abgeschafft wurde die körperliche Züchtigung in Bayern als letztem Bundesland allerdings erst 1973. Bis dahin machten die Lehrkräfte davon regen Gebrauch, vor allem an den Volksschulen. Der Volksschauspieler Toni Berger wurde im Jahr 1921 in das Nachkriegsmünchen hineingeboren. Erst 3 Jahre zuvor war in Bayern die Monarchie abgeschafft worden.
1918, gleich nach dem Ende des Ersten Weltkriegs, durften Bayerns Frauen erstmals wählen.
Die Geistlichkeit verlor damals die Aufsicht über das Schulwesen. Lehrer wurden von nun an verbeamtet und Schulleiter waren dem Staat unterstellt, anstatt dem örtlichen Pfarrer und dem bischöflichen Ordinariat.
Die Verhältnisse im Münchner Arbeiterviertel Au, wo Toni Berger aufwuchs, waren einfach und die Schule nur ein Nebenschauplatz seiner Jugend.
Freude hatte ich an der Schule wenig. Von April bis Oktober sind wir barfuß in die Schule gegangen. Vom Oktober, November haben wir halt dann Schuhe angehabt, nicht, weil es da kalt geworden ist.
Generell wurde in den 20er Jahren die Schule nicht überall so wichtig genommen. Deshalb sah sich die bayerische Regierung 1927 veranlasst, der Schulpflicht etwas mehr Nachhalt zu verschaffen. Gerade im ländlichen Raum ignorierte man nämlich
die Schulpflichtverordnung aus dem Jahre 1802, die vorsah, dass Kinder vom 6. bis zum 12. Jahr in die Schule zu schicken seien.
Und weil die Eltern die Vorschrift eher lässig auslegten, drohte man ihnen mit Zwangsmaßnahmen wie Geldbußen, wenn sie ihre Kinder nicht zum Schulbesuch anhielten. In Toni Bergers Jugend war die Schulpflicht bereits von ursprünglich 6 auf 8 Klassen ausgedehnt.
Stark geprägt war Toni Bergers Jugend von den politischen Auseinandersetzungen. 1933, der spätere Schauspieler war 12 Jahre alt, als die Nationalsozialisten an die Macht kamen.
Ja, da sollte ich natürlich zur Hitlerjugend. Und dann kamen sie auch in die Wohnung, nicht? Wo ist der Anton Berger? Mein Vater, was willst du von dem? Der muss antreten. Dann sagt er, das sucht dann halt. Ne? Der muss her, sonst kriegen sie Schwierigkeiten. Sagt er, dir gebe ich gleich Schwierigkeiten. Wenn du nicht gleich verschwindest, schmeißen sie die Treppen runter, gell? Verschwinde und kommst nie wieder hierher. Merkwürdigerweise sind die ja nie mehr kommen.
Die Nationalsozialisten hielten die Pädagogen zum sogenannten deutschen Gruß an, welcher
verpflichtend war für alle Schüler und Lehrer im gesamten Schulbereich.
Die Lehrer wurden gehörig unter Druck gesetzt. Im Amtsblatt des Kultusministeriums vom März 1937 forderte der damalige Kultusminister Adolf Wagner alle Pädagogen in Bayern auf, ihm bis zum 20. September einen Aufsatz zu schicken mit dem Thema
»Wie stelle ich mir die Schule des Dritten Reiches vor?«
Der Kultusminister von 1933 war übrigens weder vom Fach noch aus Bayern, sondern ein Bergwerksingenieur aus Lothringen. Es herrschte damals die Überzeugung, eine Frau könne nur entweder berufstätig oder aber Ehefrau sein. Bis zum Jahr 1946 schieden weibliche Lehrkräfte mit ihrer Heirat automatisch aus dem Schuldienst aus. Durchbrochen wurde diese Regel nur in den Kriegsjahren, als Lehrermangel herrschte, weil die Männer eingezogen worden waren.
Hans Zietmeier, später selbst Lehrer, Politiker und bayerischer Kultusminister, besuchte die Dorfschule in Langengeißling bei Erding ab dem Kriegsjahr 1942.
Ich war vor dem Übergang ins Gymnasium in einer Klasse, in der 3 Jahrgänge untergebracht waren. Ja, eigentlich war für uns das ganz normal. Was für mich interessant war und mir auch für heutige Überlegungen der Bildungspolitik immer wieder zu denken gibt, das ist, dass wir beispielsweise als ältere Schüler, wenn man gut war, den Auftrag bekamen, doch mit den Kleineren noch mal zu rechnen oder mal zu lesen oder zu schreiben. Man hat sich so als kleiner Lehrer schon gefühlt. Wiederholung ist ja die Mutter aller Studien. Und ich denke, dass wir mit unserer These, die wir über Jahrzehnte dann entwickelt haben, ganz puristisch, ja, nur der eine Jahrgang, man eines übersieht, wie wichtig die Lebensgemeinschaft der Kinder untereinander ist und dass jeder dem anderen etwas geben kann.
Hans Zietmeier kam 1946 auf ein klösterliches Internat. Der Krieg war zu Ende und die amerikanische Militärregierung begann mit der sogenannten politischen Säuberung. Doch im Kloster spielte die Politik weder vor noch nach dem Krieg die große Rolle. Die strengen Erziehungsprinzipien dort widersetzten sich noch lange Zeit jeder Modernisierung.
Das war für mich nicht schön, dass ich in der Früh um 6 aufstehen musste, Jahr aus Jahr ein, Tag aus Tag ein, dass dann Gottesdienstbesuch war, dass dann Studium war, dann gab es einen Kaffee und dann ging man zur Schule rüber und das tagtäglich und am Samstag war ja damals noch Unterricht, das war ja ganz normal und am Sonntag war der große geheiligte Tag, da ging man in den Dom, hat gesungen, da ich ein guter Sänger war, war ich also zuerst im Knabenchor und dann als Bassist, sodass ich also eigentlich einen sehr geregelten Rhythmus hatte. Disziplin, Pünktlichkeit, das habe ich so gelernt. Bücher kannte ich nicht, als ich zum Gymnasium kam. Wir haben immer wieder selber schreiben müssen.
Auf Schulbücher mussten die Kinder nach dem Krieg jahrelang verzichten, da die vorhandenen stark durchsetzt waren mit Nazi-Parolen und daher nicht mehr benutzt werden konnten. Für neue Bücher gab es zunächst keine Verlage, keine Fabriken und kein Papier.
Christian Ude, heute Münchner Oberbürgermeister, wurde kurz nach dem Zweiten Weltkrieg im Jahr 1947 geboren. Eine Statistik aus dem Jahr zuvor weist aus, dass rund 44% aller Münchner Kinder damals unterernährt waren.
Ebenso viele hatten keinen Wintermantel und jedes vierte Kind kein eigenes Bett.
Doch bis Christian Ude 1958 aufs Gymnasium kam, in Deutschland ging es inzwischen rasch bergauf, erlebten die Schüler oft ein entspanntes und äußerst liberales Unterrichtsklima. Viele der alten Nazi-Lehrer waren ersetzt worden durch junge Kriegsheimkehrer, die froh waren, dem alten Drill entronnen zu sein.
Ja, mir fällt ein, dass wir, und das gilt für eine ganze Clique in unserer Klasse, die Schule unglaublich geliebt haben, aber nicht des Unterrichts wegen, den wir eher als Belästigung empfunden haben, sondern wegen der Möglichkeiten, am Nachmittag dort etwas zu gestalten. Und da haben wir unglaublich viel gemacht. Dann haben wir die Schülermitverwaltung gemacht, die ernsthafte Feste, Veranstaltungen und fröhliche Feste organisiert hat. Später gab es dann in der Oberstufe auch noch einen Philosophiekurs. Also das heißt, unser Leben hat sich wirklich am Nachmittag auch noch, aber völlig freiwillig, im Schulgebäude und auf dem Schulhof abgespielt.
Die US-amerikanischen Besatzer hatten die Schülermitverwaltung eingeführt. Ein demokratisches Instrument, das die jungen Leute dankbar annahmen. Die OECD, die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit, die schon damals mit internationalen Vergleichen die Qualität von Schulbildung beurteilte, bescheinigte Deutschland riesige Defizite. In Bayern fielen die Ergebnisse besonders verheerend aus.
Man sprach von der Bildungskatastrophe. Eine hitzige politische Diskussion über die Schulqualität führte zu einem Volksentscheid, der eine umfassende Schulreform Ende der 60er Jahre einleitete, sowie die Abschaffung der sogenannten Bekenntnisschulen.
Bis dahin galt der oberste Grundsatz, Kinder müssten getrennt nach Religionen unterrichtet werden, auch in den Fächern Deutsch und Mathe.
In der christlichen Gemeinschaftsschule, auf die sich die großen Kirchen vor fast 50 Jahren einigten, werden seither bayerische Kinder aller Glaubensrichtungen gemeinsam unterrichtet und nur beim Religionsunterricht getrennt. Der Zusammenhang zwischen Schulabschluss und späterer Lebensqualität war noch nie so deutlich wie heute. In der Kindheit des Volksschauspielers Toni Berger vor rund 80 Jahren dagegen galten schlechte Schulnoten und das fehlende Abitur keineswegs als große Katastrophe.
Wenn ich mit schlechten Noten heimgekommen bin, mein Vater hat gesagt, das wird schon. Wirst du ohne Schule was werden oder mit weniger. Du wirst das schon machen. Schau, das Leben ist lang und da kann man vieles machen.
Hier noch ein Hinweis in eigener Sache.
Bayern 2 Radio. Für Neugierige. Radio Wissen.
Das Programm von Radio Wissen gibt es kostenfrei als wöchentlichen Newsletter im Internet unter www.bayern2radio.de/radiowissen.
Radio Wissen.
Also auch von Radio Wissen können Sie eine Menge lernen. Das war's erstmal mit unserer Sendung über das Lernen im Wandel. Nun aber Schluss mit Lernen und Zeugnissen, Vorhang auf für die großen Ferien. Eine Stunde Radiowissen geht zu Ende.
Mit ihm werden sehr viele Menschen älter. André Schleiter ist Jahrgang 64, gehört also zu der sogenannten Babyboomer-Generation und er beschäftigt sich auch von Berufswegen mit dem Demografiewandel. Der Volkswirt arbeitet bei der Bertelsmann Stiftung im sogenannten Forum Demografischer Wandel. Die Politik reagiert auf diesen Wandel, muss reagieren, zum Beispiel mit der Beschäftigungsinitiative 50+. Die hat Arbeitsminister Müntefering in dieser Woche dem Kabinett und der Öffentlichkeit vorgestellt, ein Kombilohnmodell für ältere Arbeitnehmer. 100.000 neue Stellen sollen über staatliche Lohnzuschüsse geschaffen werden. Herr Schleiter, teilen Sie diese Hoffnung des Arbeitsministers auf so viele Jobs für Ältere?
Also die überlasteten Beschäftigten in der Arbeitsagentur kommen gar nicht dazu, bislang war es zumindest so, diese Instrumente einzusetzen. Als zweiter Punkt ist sicherlich sofort von den Kritikern das Argument ins Feld geführt, wo kommen denn die neuen Arbeitsplätze her, die diesen Arbeitslosen überhaupt angeboten werden können. Und hier scheint mir das Hauptproblem zu liegen. Wir haben in Deutschland eine völlig unzureichende Dynamik der Schaffung von neuen Arbeitsplätzen. Wir haben zu wenig junge Unternehmen, die neue Jobs schaffen, und da scheint mir der Hauptgrund zu liegen.
Ich möchte dem noch einen dritten Kritikpunkt hinzufügen. Kombilohnmodelle gelten als umstritten, weil der sogenannte Mitnahmeeffekt sehr hoch sei, sagen die Kritiker. Also der Arbeitgeber nimmt den Zuschuss, ohne dafür tatsächlich eine neue Stelle zu schaffen. Wie kann die Politik dem entgegenwirken?
Ja, das ist das Problem bei all diesen Instrumenten. Also dieser Missbrauch ist nie zu vermeiden, aber ich glaube, das ist nicht der Hauptpunkt. Ich denke, dass in Deutschland insgesamt natürlich Arbeit verhältnismäßig teuer ist und Unternehmen ihre Personalanpassungen nach wie vor zulasten von Älteren machen.
Was halten Sie für die geeigneten Maßnahmen, um Menschen über 50 wieder in Lohn und Arbeit zu bringen?
Wir haben uns international umgesehen und haben uns in anderen OECD-Staaten, EU-Staaten angeschaut. Was haben die denn gemacht, um mit dem Thema älter werdende Arbeitskräfte, auch im Hinblick auf den demografischen Wandel, umzugehen? Das erste ist eine generelle Trendumkehr hin zu mehr Beschäftigung von älteren Arbeitskräften ist möglich. Das ist die Lehre 1. Die Lehre 2 ist, die Beschäftigung älterer geht nicht zulasten der Beschäftigung jüngerer. Wir haben im Ausland durchgängig gesehen, dass dann, wenn sie die Arbeit von Älteren wieder attraktiver machen, sie nicht vorzeitig ausgliedern, auch letzten Endes die großen, großen Kosten, die die Frühverrentung verursacht, eingespart werden können. Uns geht die Arbeit nicht aus. Das ist erstmal eine Feststellung, die man in Deutschland gar nicht müde werden sollte zu verbreiten.
Warum gelingt das in anderen Ländern und in Deutschland nicht, obwohl es ja eine Vielzahl von Instrumenten, von Maßnahmen bereits gibt? Die heißen dann Perspektive 50+ oder 30.000 Zusatzjobs für Ältere ab 58 Jahre. Warum zeigt das alles hier bisher nicht die gewünschte Wirkung?
Sie haben natürlich erstens die Frühverrentung ein Stück weit eingeschränkt. Da sind wir im Prinzip mit diesen Ländern sozusagen gleich auf. Auch das ist bei uns passiert. Was sie darüber hinaus aber gemacht haben, sie haben erfolgreich ihre Arbeitsmärkte flexibilisiert, zum Teil auch bei sehr hoher sozialer Sicherung. Sie haben intensiv, und das fehlt bei uns, in die Qualifizierung und in die Gesunderhaltung von älter werdenden Menschen investiert, sodass bei denen niemand mehr sagen muss, ich schicke Ältere nach Hause, weil die nicht mehr leistungsfähig sind. Und sie haben über diese Dynamisierung der Wirtschaft auch sehr viel mit Innovationsförderungen im Prinzip geschafft, den Menschen ein Gefühl zu begeben, ich werde am Arbeitsmarkt gebraucht, ich bin beschäftigungs- und leistungsfähig, auch bis ins Renteneintrittsalter.
Und in welchem Zusammenhang steht das alles mit der Rente ab 67?
Wir müssen die gesamte Gesellschaft jetzt auch jenseits von arbeitsmarktpolitischen Instrumenten darauf vorbereiten, länger zu arbeiten. Die meisten Menschen wollen länger arbeiten, können länger arbeiten, wünschen sich gleichwohl einen flexibleren Übergang, vielleicht ab 60 mit reduzierter Stundenzahl. Im Kern erleben eben die meisten Menschen in der Arbeit doch ein großes Maß an Sinnerfüllung. Das schafft ein soziales Umfeld, das bringt mit sich, dass man eingebunden ist in soziale Zusammenhänge. Das wollen die Menschen. Aber wir müssen jetzt die richtigen Weichenstellungen treffen.
Wohin?
Das erste ist, wir müssen alles dran setzen, Beschäftigungsfähigkeit und Lernfähigkeit altersunabhängig, damit ein Leben lang sicherzustellen. Es geht nicht an, dass bei uns, vor allem in den Firmen ab 45, mehr oder minder keine Weiterbildung praktiziert wird. Und dann Menschen mehr und mehr lernentwöhnt sind, wenn sie dann sozusagen in die 50er gehen. Und man dann mit 55 sagen kann, naja, also der lernt es ja nicht mehr und von dem zu trennen, das fällt mir nicht schwer. Wir müssen zweitens noch weiter daran arbeiten, unsere gesetzlichen und tariflichen Regelungen so anzupassen, dass wir keine Anreize mehr haben, Ältere nach Hause zu schicken. Um es konkret zu machen, die Tarifpartner sind gefordert, zukünftig bei ihren Tarifverhandlungen darauf zu achten, dass es einen stärkeren Gleichlauf gibt zwischen Gehaltsentwicklung und Produktivitätsentwicklung. Damit will ich nicht sagen, dass Ältere automatisch weniger produktiv sind. Das ist ein weit verbreitetes Fehlurteil. Der dritte Punkt ist, diesen Job fürs Leben, den gibt's nicht mehr. Vierter Punkt, und den müsste man eigentlich an den Anfang stellen. Ich glaube, wir brauchen ein ganz, ganz neues, verändertes Altersbild. Wir haben immer noch in unseren Köpfen den Eindruck, wer alt wird, der ist nicht mehr richtig leistungsfähig, da nimmt die Kreativität ab, der gehört zum alten Eisen. Die Erfahrung, auch gerade der Hirnforschung, zeigen, wenn der Mensch ein Leben lang in vielfältiger Weise gefordert ist, umso länger bleibt der Mensch fit. Ich kann beschäftigt sein ein Leben lang. Dieses breite Spektrum von möglichen Formen des bürgerschaftlichen Engagements, sei es für die Vereine, sei es für die Politik, sei es für Hospize, für Kirchen etc., das müssen wir viel stärker fördern, durchaus auch schon in der aktiven Lebensphase.
Es ist 10.03 Uhr.
Bayern 2 Radio. Notizbuch.
Einen schönen guten Morgen wünscht Tanja Zieger. Bei uns geht's heute unter anderem um die Spuren, die der Sommer 2006 hinterlassen hat.
Ich denke, die Nahrungsmittelindustrie wird sich die Gelegenheit nicht entgehen lassen, um Preiserhöhungen durchzudrücken. Wobei am Erzeuger nichts hängen bleiben wird oder fast nichts. Weil es besteht überhaupt kein Grund, ein Brot zum Verteuern, nur weil der Getreidepreis jetzt um 1, 2 oder 3 Euro steigt pro Doppelzentner. Wenn man bedenkt, am Semmel ist der Getreidepreis 2 Cent.
Zu heiß war es vielen Pflanzen dieses Jahr. Das wirkt sich auf die Ernte aus, aber nicht auf den Endpreis, wie dieser schwäbische Bauer gerade versichert hat. Konsumexperten nennen es den Merkel-Effekt. Gleichzeitig mit dem Regierungswechsel in Berlin haben die Verbraucher wieder mehr Vertrauen in die deutsche Wirtschaft gefasst. Und die zieht ja im Moment wieder ein bisschen an. Was auch heißt, wir Verbraucher drücken unsere Nasen wieder etwas weniger an den Schaufenstern platt, sondern gehen auch in den Laden rein und kaufen was. Und ein paar Konsumforscher glauben auch, den Trend zu mehr Qualität bei Nahrungsmitteln erkannt zu haben.
Und dann natürlich die Mehrwertsteuer. Sie wird die Geiz-ist-geil-Mentalität wieder salonfähig machen, oder? Wolfgang Twardawa meint nein.
Also einmal muss man sehen, dass die Erhöhung um 3 Prozentpunkte im Lebensmittel, Einzelhandel, ja nur 20% der Produkte trifft. 80% aller Artikel bleiben bei der 7% ermäßigten Steuer. Das Zweite, es wird Anfang nächsten Jahres im Einzelhandel generell zu keiner Preiserhöhung auf breiter Front kommen. Im Gegenteil, viele Händler werden zu Anfang nächsten Jahres sogar propagieren, bei mir sind die Preise im Januar die gleichen hier, wie sie im Dezember, November waren. Das heißt, notwendige Preisanpassungen sind bereits passiert.
Bayern 2 Sommerradio.
Es ist 11:03.
Bayern 2 Radio. August.
Willkommen bei August, dem Sommermagazin in Bayern 2 Radio. Heute mit Michael Zametzer.
Jahren. Zaghaft, fast schüchtern, tauchten einzelne Internetseiten von privaten Menschen auf. Sie präsentierten sich und ihre Familien mit Bildern vom Urlaubsstrand und von Tante Renates 65. Jetzt, ein paar Jahre später, gibt's den Podcast. Audios und Videos zum Runterladen, selbstgemacht, bequem zum Mitnehmen auf dem MP3 oder Videoplayer. Da leuchten die Augen vieler Politiker, ihre Reden und Ansprachen zum Mitnehmen überall und jederzeit hörbar. Dachte sich auch die Kanzlerin und kam damit in den letzten Tagen auch in die Schlagzeilen. Sie läutete eine neue Zeit ein mit den magischen Worten.
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, jetzt geht es los. Heute wende ich mich zum ersten Mal auf einem ganz neuen Weg an Sie. Mit einem Videopodcast. Neue technische Möglichkeiten faszinieren nicht nur junge Menschen. Auch ich habe Freude daran.
Und diese Freude hört man der Bundeskanzlerin so richtig an. Ja, Angela Merkel hat Spaß an ihrem neuen Hobby. Seit Juni richtet sie sich per Videopodcast an ihr Volk. Einfach auf www.bundeskanzlerin.de klicken und schon rückt uns die Kanzlerin ein Stückchen näher. In kurzen Videos verkündet sie uns ihre Botschaft. Beispielgefällig: Merkel zur Integrationsdebatte.
Wir sind der festen Überzeugung, wir können nur gut zusammenleben, wenn wir uns verstehen und wenn wir auch gemeinsame Aktivitäten und Aktionen, zum Beispiel im Sport, durchführen.
Angela Merkel ist aber nicht die Erste, die uns mit ihren Internetbotschaften beglückt. Die Union hatte den Trend bereits im Bundestagswahlkampf erkannt. Die Podcast-Wunderwaffe damals, Volker Kauder. Videos gab es zwar nicht, aber hören konnte man ihn, den iKauder, abrufbar unter www.ikauder.de.
Hallo, hier ist wieder Volker Kauder. Ich berichte wieder aus dem Wahlkampf der CDU.
Volker iKauder hat die Lust am Podcasten mittlerweile schon wieder verloren. Seit der Wahl gibt es auf iKauder.de nichts Aktuelles mehr. Keine neuen Beiträge, die man sich aus dem Internet herunterladen und anschließend immer und so oft man nur will, auf dem MP3-Player anhören kann. Aber wer will das eigentlich? Schließlich sind unsere Politiker in allen Nachrichten derart präsent. Brauchen wir das Gleiche dann wirklich noch als Podcast? Auch Kauders SPD-Pendant Kajo Wasserhöfel podcastet seit der Wahl nicht mehr. Und das, wo er sich doch vorher so für seinen Chef Gerhard Schröder ins Zeug gelegt hatte.
SPD-Podcast.
Ja, hallo, hier ist Kaio Wasserhöfel. Wir sind mitten im Wahlkampf und jetzt 12 Tage vor der Bundestagswahl.
Heute wäre ein Podcast zum Libanon wohl eher gefragt als das olle TV-Duell. Im Internet ist schließlich nichts älter als das Thema von gestern. Das sollte sich auch Guido Westerwelle mal überlegen. Auf den FDP-Seiten bekommt man alte Parteitagsreden vorgesetzt. Naja, wer es braucht.
Der Politikwechsel ist unverändert notwendig. Wir brauchen ihn, Deutschland braucht ihn, doch nicht, weil wir jetzt als FDP irgendwas werden müssten.
Nein, wer würde denn so etwas denken?
Sie glauben ja gar nicht, wie mir das gut tut, das gesagt zu haben.
Herr Westerwelle, Sie nehmen mir die Worte aus dem Mund. Die wahre Antwort auf den Videopodcast der Kanzlerin hat aber nicht Westerwelle gefunden. Nein, es sind Oskar Lafontaine und seine Genossen, die sich in aktuellen Ansprachen an uns alle richten.
Guten Tag, liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger. Schön, dass Sie die Webseite der Fraktion Die Linke wieder angeklickt haben. Heute wollen wir über ein Thema sprechen, das für viele Menschen eine große Bedeutung hat, über die Entwicklung der Löhne.
Ja gut, dass das Ihr großes Thema ist, das wissen wir ja nun alle zur Genüge.
Auch kurzfristige Erfolgsmeldungen im Sommerloch können darüber nicht hinwegtäuschen, dass eine Volkswirtschaft nur wachsen kann, wenn auch das Volk gerecht an dem beteiligt wird, was gemeinsam erarbeitet wird.
Aha, da spricht der versierte Populist. Ob im Fernsehen, Radio oder eben im Videopodcast, es ist eigentlich ganz egal. Überall das Gleiche. Aber, und das ist die gute Nachricht, die Podcasts kann man anklicken, man kann es aber auch lassen.
Vielen Dank, dass Sie zugehört haben. Bis zum nächsten Mal.
Sebastian Meinberg zu Podcasts und Politikern.
Übungsaufgabe. Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blätter A4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede zweite Zeile zum Verbessern freilassen. Schreiben Sie aufs erste Blatt Ihren Namen, Ihre Adresse und eine Faxnummer, unter der Sie zu erreichen sind, und schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an die Redaktion. Ishiyama Shosai, Japan 171-0021 Tokio, Toshimaku, Nishi Ikebukuro 5-21-6-205. Innerhalb von 2 Wochen bekommen Sie dann als Fax Ihre Zensur von 1 bis 10 Punkten, 10 sehr gut, und den Text, damit Sie selber verbessern, was Sie geschrieben haben und sich überlegen, woher diese Fehler kommen und was Sie noch üben müssen. Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines Teils dessen, was Sie letztes Mal in Direkt aus Europa auf Deutsch gehört haben. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie die Eigennamen geschrieben werden. Vokabeln schlagen Sie bitte in einem Wörterbuch nach.
Meine Damen und Herren, hören Sie jetzt bitte die Übungsaufgabe zu Direkt aus Europa Nummer 308. Bei Käsegerichten kommt es nicht nur auf den Koch an, sondern auch auf den Käse. Und beim Käse kommt es nicht nur auf den Molkereimeister an, der ihn gemacht hat, sondern auch auf das Futter, das die Kühe gefressen haben, von denen die Milch ist. Zur Molkerei in einem Dorf im Allgäu gehört ein Laden. Auch viele Touristen, die in diesem Dorf ihren Urlaub verbringen, kaufen sich da Käse, um ihn jemandem von der Reise mitzubringen. Und natürlich werden auch viele Gastwirte von dieser kleinen Molkerei mit Käse beliefert. Der Molkereimeister ist Herr Specht. Er weiß, wie man guten Bergkäse macht. Das macht er schon seit 17 Jahren. Herr Specht verarbeitet etwa 4500 Liter Milch am Tag. Das muss ganz frische Milch sein von Kühen, die ihr Futter nicht aus einem Silo bekommen, sondern Grünfutter fressen. Er hat gesagt, jeder hat sein eigenes Rezept, nachdem er den Käse macht. Die Käsepflege, also die Behandlung des Käses, während er reift, spiele aber auch eine große Rolle und die Länge der Reifezeit. Der fertige Käse darf würzig sein, aber nicht scharf. Er darf nicht auf der Zunge brennen, sondern soll cremig schmecken. Natürlich müssen auch ein paar Löcher im Käse sein. Die entstehen durch das Gas, das sich als Nebenprodukt bildet, wenn bei der Stoffumwandlung von Fett und Eiweiß durch die Bakterien der Geruch und der Geschmack des Käses entsteht. Das erfahren die Touristen von Herrn Specht, wenn sie sich die Käseküche ansehen und sehen, wie der Käse im Keller gelagert wird. Dann fragen ihn viele, wie die Löcher in den Käse kommen. Im Laden sind immer Kunden, denn auch bei den Urlaubern hat es sich herumgesprochen, dass man da noch echten Allgäuer Käse zu kaufen bekommt. Ein Urlaubsgast aus München hat gesagt, er kauft den Käse da schon jahrelang, weil das Käse ist,
den man auch einem Gast anbieten kann, weil er einen ganz anderen Geschmack hat als der Käse in Lebensmittelgeschäften, der in Plastikfolie eingeschweißt ist. Eine Dame hat sich da als Mitbringsel für Bekannte gleich 3 Päckchen einpacken lassen. Herr Specht findet es schlimm, dass für viele Gastwirte Käse einfach nur Käse ist. Sie kaufen den Käse nicht dort, wo er am besten schmeckt, sondern bestellen ihn im Großhandel. Das ist bequem und der Käse ist billig. Woher der Käse kommt, wissen sie meist gar nicht. Herr Specht meint auch, um Energie zu sparen, wäre es besser, so viel wie möglich in der Region zu kaufen. Die Touristen kommen ins Allgäu, weil ihnen die Landschaft gefällt. Dazu gehören auch die Kühe und die Weiden unten im Tal und in den Bergen. Früher waren die Kühe im Sommer auf den Weiden in den Bergen. Da wurde aus ihrer Milch Käse gemacht und der wurde dann ins Tal gebracht. Auf diese Weiden kommen jetzt aber nur noch Rinder. Sie sind da in frischer Bergluft auf kräuterreichen Weiden wie in einer Sommerfrische. Und im Herbst werden sie wieder ins Tal gebracht. Dann schmeckt ihr Fleisch besonders gut. Aber noch wichtiger als das Fleisch ist, dass diese Kulturlandschaft erhalten bleibt. Denn wenn es die nicht mehr gibt, kommen keine Urlauber mehr und ohne die Touristen brauchte man weniger Milch und Käse. Dann könnten viele Bauern da nicht mehr existieren. Wenn die Idylle kaputt ist, bricht da alles zusammen. Deshalb übernehmen viele Gastwirte die Patenschaft für ein Rind. Aber es gibt auch Gastwirte, bei denen immer Kalbsschnitzel und Steaks auf der Speisekarte stehen, weil das schnell geht und nicht viel Arbeit macht. Manche verwenden auch Halbsattigprodukte und Soße aus einer Tüte. Solange noch Gäste zu ihnen kommen, wärmen einige sogar Fertigessen in der Mikrowelle auf und machen Suppe aus Päckchen mit Glutamat, künstlichen Aromen und Konservierungsstoffen. Gastwirte, die mehr für ihre Gäste tun wollen, haben sich deshalb zu einer Vereinigung zusammengetan, um sich von den anderen zu unterscheiden und sagen, aus der Region für die Region. Das war die Übungsaufgabe zu Nummer 308. Danke.